Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Popcorn-Culture-FreundInnen. Ihr, die ihr Serien und Filme vielleicht ein bisschen ähnlich liebt wie wir, die wir uns hier immer versuchen, da irgendwie interessante Gedanken drum zu machen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Wir sind mal wieder nur im Duo. Also das ist Ladies first. Das ist die Jana.
Hallo, herzliche Grüße aus Zürich.
Genau, und hier spricht der Jay aus Niederhöchstadt. Und ja, wir zoomen wieder schön miteinander und wollen uns heute über den wunderschönen Film Alles steht Kopf 2, heißt er im Deutschen. Ich habe ihn auf Englisch gesehen, deswegen wollte ich den englischen Titel Inside Out 2 sagen.
Genau, aber bevor wir einsteigen in Inside Out 2 oder Alles steht Kopf 2, noch ein kleiner Hinweis, ein kleiner Service-Hinweis. Wir haben ja in der letzten Serie, Folge, Staffel, hier ist gerade ein bisschen Verwirrung
auf Start überall.
Episode. Wir haben in der letzten Episode über Chaos, die Serie bei Netflix, gesprochen und haben jetzt gerade vor ein paar Tagen wir persönlich haben die Info bekommen, nein, natürlich hat Netflix das veröffentlicht, dass die Serie eingestampft wurde. Das heißt, es gibt nur diese eine Staffel von der Serie. Wir möchten euch aber die Serie trotzdem nochmal ganz, ganz fest ans Herz legen. Man kann die schon auch als Miniserie schauen. Man kann sich diese Staffel gut, gut anschauen. Es wäre natürlich, also wir trauern natürlich. Wir hätten gerne eine nächste Staffel, eine nächste Folge mit Jeff Goldblum uns reingezogen. Aber ja, man kann nicht alles haben.
Man kann nicht alles haben. Netflix ist manchmal, also wirklich, ich meine, die reißen da so ein Riesending auf mit Mörder-Star-Besetzung und natürlich war das wahrscheinlich auch relativ teuer und die kommt bei den Kritiken auch super an, ne? IMDb, glaube ich, fast 8 von 10 Sternen, 7, irgendwas oder so. Also das ist schon ziemlich hoch und dann setzt Netflix die ab, warum auch immer. Also ich verstehe, also einfach mal kurz gesagt, ich finde das frustrierend. Aber anyway, ja, Jana hat's gesagt, man kann die wirklich gut als Miniserie gucken. Es gibt ein paar kleine lose Enden, aber wenn man nicht weiß, dass es keine Fortsetzung gibt, geht das auch so durch. Also guckt die euch an, die ist wirklich toll.
Die ist auf jeden Fall interessant genug, um es trotzdem zu schauen, genau. Ja, und jetzt zu Alles steht Kopf. Wir sind nicht ganz, oder Alles steht Kopf 2, wir sind nicht ganz up to date. Alles steht Kopf 2 kam im Juni.
Warte mal, vielleicht noch einen Hinweis, weil die Leute vielleicht sich ja fragen, wo ist denn der Boss?
Wo ist, Entschuldigung, also Boss.
Naja, Manu hat diesen Podcast ja früher alleine gemacht. Also
ja,
von daher,
na gut.
Also von daher ist es schon quasi seltsam, dass er plötzlich schon das zweite Mal nicht auftaucht. Hat er euch nicht mehr lieb? Ist der quasi, der liebt euch nach wie vor.
Eigentlich lieben wir uns auch. Wir lieben uns heiß und innig alle miteinander.
Er hat nur gerade ziemlich viel um die Ohren und Urlaub gehabt, oder? Oder ist er noch im Urlaub?
Genau.
Und kriegt das gerade einfach nicht auf die Reihe, also müssen wir als Duo ran, was ja beim letzten Mal schon sehr schön funktioniert hat, finde ich. Und von daher soll der alte Boss mal zuhören und lächeln, wenn er sich diese Folge dann wann reinzieht. So.
Genau. Also dann beim nächsten Mal auf jeden Fall dann vermutlich wieder zu dritt und wir freuen uns wieder, wenn er dabei ist und wir, aber es ist eigentlich auch ganz passend, dass wir beide jetzt über Alles steht Kopf reden. Zumindest, das weiß nicht, das haben wir bestimmt auch schon mal in diesem Podcast drüber geredet, aber ich kann es auch nicht oft genug sagen. Wir beide haben ja einen sehr, sehr großen Fable für Coming-of-Age-Geschichten.
Total,
also wir beide mehr, glaube ich, auf jeden Fall als Manu. Und Alles steht Kopf ist ja zumindest auch eine frühe Coming-of-Age-Geschichte. Zumindest Alles steht Kopf 2. Und ja, es geht, ich steige mal ein bisschen inhaltlich ein, oder? Ich erzähle mal kurz grob, worum es inhaltlich geht. Also
Film, vielleicht nochmal ganz kurz erinnern an den ersten Teil.
Genau, es ist der zweite Teil, Alles steht Kopf 2. Es gab Alles steht Kopf 1. Es ist quasi gewissermaßen die Fortsetzung oder ein zweiter Teil eigentlich eher zu Alles steht Kopf 1. Alles steht Kopf 1 ist vor 9 Jahren rausgekommen, also 2015. Und der zweite Teil jetzt 2024 im Juni ist erschienen. Man weiß jetzt schon, dass er auf Platz 8 der erfolgreichsten Filme nach Einspielergebnissen angekommen ist. Also tatsächlich, ja, Platz 8. Das heißt, unter den Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Also ich glaube,
das hätte ich nicht gedacht.
Ich glaube, Titanic ist irgendwie auf 4 oder sowas. Und dann sind da noch solche Sachen wie Avatar und so natürlich mit drin. Aber ja, alles steht Kopf 2, ist Platz 8 aktuell. Also ein mega großer Erfolg ist von Pixar Studios, die ja jetzt vor ein paar Jahren aufgekauft worden von Walt Disney. Und genau, ist ein Pixar-Film, also ein animierter Film. Wir haben da jetzt keine Menschen, keine Darsteller, keine SchauspielerInnen in dem Sinne. Natürlich ganz tolle SynchronsprecherInnen. Aber genau, kam im Juni raus und es geht um, ja, erstmal sozusagen die äußere Geschichte. Es geht um Riley. Riley ist ein Mädchen, das, ich glaube, in dem Film 13 ist.
Genau. In dem ersten Teil ist sie, glaube ich, 11.
Genau.
Ja.
Genau, im ersten Teil ist sie 11, im zweiten Teil jetzt ist sie 13 und die Pubertät startet so ein bisschen. Riley lebt mit ihren Eltern zusammen in San Francisco und Riley spielt unglaublich gerne Eishockey und der Schulwechsel steht an. Also das ist so ein bisschen das, was äußerlich los ist. Der Schulwechsel steht an, sie spielt Eishockey, sie möchte in ein Eishockey-Camp, das jetzt in den Sommerferien noch stattfindet, vor dem Schulwechsel. Und sie hat zwei super enge Freundinnen und diese beiden Freundinnen sagen ihr jetzt kurz bevor die noch zusammen in das Eishockeycamp fahren, dass sie nicht mit ihren beiden Freundinnen zusammen auf der nächsten Schule sein wird. Also sie geht dann auf die Highschool und die Highschool macht sie dann quasi ohne ihre Freundinnen. Das ist so ein bisschen das äußere Setup. Also man merkt, da ist viel im Umbruch bei Riley im Leben, viele Veränderungen. Sie wird erwachsen, sie hat auch irgendwie die ersten Pickel, sie guckt sich ein bisschen anders an. Und das ist so das äußere Setup. Das ist aber eigentlich nicht die Art und Weise, oder das ist nicht die ganze Handlung, sondern das, was die Story oder was alles steht Kopf, sowohl den ersten als auch den zweiten Teil so besonders macht, ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt. Vielleicht möchtest du die erzählen, Jay.
Genau, eine wirklich sensationell wunderschöne Idee, die Gefühle, die Riley hat, die werden quasi personifiziert. Also wir schauen ab und zu quasi draußen die Welt mit Riley an, aber vor allen Dingen schauen wir in sie hinein. Da sitzt die Freude, da sitzt die Trauer, da sitzt die Angst, da sitzt der Ärger. Genau, und im zweiten Teil kommen dann noch einige, und der Ekel im ersten Teil. Das sind die 5 Gefühle, um die es im ersten Teil geht. Und im zweiten kommen dann noch andere dazu, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber das super Spannende ist, und das, also jeder, der den ersten Teil gesehen hat, weiß das ja, und wenn ihr den zweiten gesehen habt, sowieso. Und wenn man sich so ein bisschen für Psychologie interessiert und therapeutische Erfahrungen hat, ich sag immer, also diese Filme sollte man sich einfach angucken, weil das so ein nettes Modell ist. Also es ist bestimmt nicht die absolute Wahrheit, aber es ist eine schöne Veranschaulichung dafür, was in uns Menschen so vor sich geht. Ne? Es gibt ja diesen Satz, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das setzt Inside Out, alles steht Kopf, in beiden Teilen wundervoll um, wie dann diese Gefühle miteinander diskutieren und wie sie sich streiten und wie sie sich miteinander darum kümmern, dass es Riley doch möglichst gut gehen soll und so. Und dann passieren natürlich immer irgendwelche Dinge, die Gefühle auf die Reise schicken, um die in Not geratene Riley zu kümmern. Und das ist sowohl in dem ersten Teil, wo es eher um den Abschied, nicht Abschied, sondern um das Herauswachsen aus der Kindheit geht. Jetzt stecken wir eben mitten in der Pubertät und da geht es um sowas wie Freundschaften, um Erfolg, um die Angst nicht anzukommen, um sich irgendwie ins rechte Licht zu rücken und alle solche normalen Dinge, die selbst Erwachsene ja kennen, aber die ja gerade im Teenageralter so ganz wichtig werden. Welche Gefühle lernen wir jetzt neu kennen, Jana?
Kann ich dir sofort sagen, ich will noch einmal kurz was vorwegschieben sozusagen. Es ist natürlich ein Film, wo auch viele sich danach geäußert haben und gesagt haben, ja, aber so ist das natürlich gar nicht und so. Also man muss vielleicht vorher einmal sagen, natürlich kann nicht die komplette Komplexität der menschlichen Psyche in einem animierten Film dargestellt werden. So, das, ich glaube, das ist auch gar nicht groß der Anspruch gewesen. Die haben.
Aber wer sagt denn sowas? Das ist doch echt ein Spielverderber.
Die Kommentarspalten.
Spielverderber.
Ja, wirklich. Hey. Nein, also die haben natürlich voll für die Filme haben sie mit vielen Psychologen zusammengearbeitet. Ist nicht so, dass sie da irgendwas gemacht haben und sich irgendwas ausgedacht haben. Aber ich glaube, das muss man vielleicht einmal vorweg sagen. Die haben mit Psychologen zusammengearbeitet. Aber es ist ein Film und es bleibt ein Film. Und natürlich.
Und es ist eine Vereinfachung natürlich.
Und es ist eine Vereinfachung auf eine gewisse Art und Weise. Und trotzdem ist es ein wunderschönes Modell, wie du sagst, eine wunderschöne Metapher, auch um zu verbildlichen, ein Stück weit zumindest, was in uns alles so passiert. Und da geht es nicht nur um die Gefühle und die Figuren, von denen da erzählt wird, sondern auch, wie entwickeln sich Erinnerungen, wie sind Erinnerungen mit Gefühlen verknüpft, genau. Was bestimmt unser Handeln. Also da gibt's nicht nur die Gefühle, die unser Handeln bestimmen, sondern auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die dann anwachsen zu Teilen unseres Selbst und die dann auch dafür sorgen, dass wir in bestimmten Bereichen gesichert sind und die unser Handeln bestimmen. Also es bleibt eben nicht nur bei den Figuren, sondern es wird auch so ein Einblick gegeben da rein, welche anderen Teile es irgendwie so in unserer Psyche gibt, die unser Handeln bestimmen oder die uns ausmachen, die bestimmen, wer wir sind, was wir werden, in welche Richtung wir uns entwickeln und was wir tun. Genau, das ist
und
nur noch,
darf ich kurz hinzufügen, was ich nämlich total schön finde, dass dieser Film hat ein sehr positives Menschenbild, weil er davon ausgeht, dass selbst die Gefühle, die man doof findet, wie Angst oder wie Ärger oder wie Ekel, dass die ihren Sinn haben. Also, dass die nicht unterdrückt und irgendwie ignoriert werden sollten, sondern dass die auch dafür da sind, dass es Riley im Großen und Ganzen gut geht. Ne? Also die Angst soll sie davor beschützen, irgendwas Gefährliches zu machen und der Ärger eben manchmal auch die nötige Energie geben, um was durchzusetzen.
Oder um Grenzen ziehen, wenn irgendjemand ihre Grenze übertritt oder ähnliches. Genau. Also das ist vielleicht auch noch so ein bisschen die Erkenntnis aus dem ersten Film. Alles steht Kopf. So nach dem ersten Film ist es so, dass das so ein bisschen so die Erkenntnis oder die Storyline ist. So. Ja. Das ist wichtig.
Trauer
ist wichtig. So, und das eben auch die, ich nenne sie immer unliebsamen Gefühle, weil sie sind wichtig, aber manchmal sind sie uns halt nicht so lieb, dass sie da sind gerade.
Ja, genau.
Dass die unliebsamen Gefühle auch wichtig sind. So, und du hattest aber eigentlich gefragt, welche neu hinzugekommen sind. Und zwar ist es auf einmal die Nostalgie in Form so einer alten Dame, die noch nicht so eine große Rolle kriegt, aber ich habe sie sofort ins Herz geschlossen. Ich fand die sehr
klar.
Cool. Dann gibt's die Peinlichkeit. Das ist so ein großes, dickes, also die haben alle besondere Formen und besondere Namen natürlich so. Und das ist irgendwie so ein großer, rosaner Klumpfigur, die so den Kopf im Kapuzenpulli versteckt, auch ganz, ganz
im Hoodie.
Ja. Im Hoodie. Dann gibt es Neid. Dann gibt es auf Englisch dann Anxiety, ganz, ganz wichtig. Ja. Auf Deutsch, es gibt schon Angst, deswegen ist es vielleicht eher so eine Mischung aus Angst und Zweifel. Also ich würde jetzt so, es ist ein bisschen schwierig, wir haben kein gutes deutsches Wort dafür. Auf Englisch ist es Anxiety und auf Deutsch am ehesten so, ja, Zweifel gepaart mit Angst. Unsicherheit
vielleicht
auch. Unsicherheit ist vielleicht ganz gut.
Unsicherheit und vielleicht auch Überforderung.
Ja, ja.
Überforderung ist, glaube ich, nicht so schlecht als Übersetzung für Anxiety.
Ja. Und dann gibt's noch Ennui. Das fand ich ganz schön. Der heißt auf Deutsch dann auch Ennui. Aber ich finde als Übersetzung ganz schön Lustlosigkeit.
Ja, so ein bisschen gelangweilt.
Genau. So komplett gelangweilt und Lustlosigkeit. Genau. Und das sind quasi die neuen Gefühle, die dazukommen jetzt in dieser neuen Situation mit Riley, die irgendwie eben mit ganz viel auf einmal konfrontiert ist, mit ganz vielen Veränderungen. Und ja, von dem her, was wir erzählt haben, ist ja schon deutlich irgendwie, da übernimmt die Überforderung beziehungsweise die Unsicherheit sehr schnell die Kontrolle in der inneren Schaltzentrale. Und wo im ersten Film noch Joy, die Freude, unsere Hauptprotagonistin war, die irgendwie ganz viel geregelt hat, ist jetzt auf einmal so ein kleines, orangenes, quirliges Wesen, eine große Unsicherheit, eine große Überforderung, die auf einmal die Hebel in der Schaltzentrale der Gefühle in die Hand nimmt.
Ja, aber für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, nach wie vor bleibt Joy, im Original wundervoll gesprochen von Amy Poehler, die man aus Parks and Recreation kennt. Wundervolle amerikanische Comedian, finde ich. Ich liebe ihre Stimme und die Art, wie sie das spricht. Also es ist fantastisch. Die, also Joy kommt wieder auf Abwege sozusagen. Sie wird quasi von Anxiety, also von der Überforderung, vor die Tür gesetzt, kann man sagen. Und muss sich dann mit den anderen, also mit Sadness und mit Anger und mit Angst, auf den Weg machen, um zurück in die Schaltzentrale zu kommen. Um quasi und dabei eben natürlich die Gefühlswelt von Riley wieder in Ordnung zu bringen oder so. Also es geht einen ähnlichen Weg wie der erste Teil auch, was das angeht, aber mit ein bisschen neuen Themen und eben geupdateten, also nicht erwachsen, sondern gealterten Lebensmomenten, in denen Riley steckt.
Ja. Genau. Ja, so grob erstmal.
So grob erstmal, ne?
Ja.
Weiß ich gar nicht, wie man da irgendwie, wo hast du dich denn wiedergefunden, Jana?
Tatsächlich, also, es gibt verschiedene so Seitenthemen, die so psychologisch aufgemacht werden. Und ein sehr großes Seitenthema, womit sich, glaube ich, viele Menschen so, würde ich sagen, Ende 20 bis Mitte 30 oder auch später, aber ich glaube, viel früher macht man das vermutlich nicht, keine Ahnung, auseinandersetzen, sind so Glaubenssätze. So. Ja. Also die Frage oder der Gedankengang, dass ich in meinem Leben Dinge erlebt habe, Erlebnisse habe, Gefühle entwickelt habe, Erfahrungen gemacht habe und aus diesen Erfahrungen ja Überzeugungen gewonnen habe, die nicht zwingend richtig sein müssen, so, die eben ein Produkt meiner Erfahrung sind, die aber mit mir selbst nichts zu tun haben müssen. Sogenannte Glaubenssätze. Und Glaubenssätze können gut sein, so. Ich bin ein guter Mensch oder ich darf lernen oder ich kann alles schaffen, was ich will, wie auch immer, manchmal auch unrealistisch. Aber es gibt eben auch Glaubenssätze, die wir erlernt haben oder erfahren haben, die nicht gut sind. Sowas wie, ich bin nicht gut genug. Und das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, den Riley für sich angenommen hat. Ich bin nicht gut genug. I'm not good enough. Das ist ein Glaubenssatz. Auch resultierend aus ihrer Überforderung, weil sie dann Dinge tut, die ihre Freunde, sie verletzt ihre Freunde. Sie will das gar nicht, aber sie kann irgendwie gerade nicht anders. Und sie verletzt ihre Freunde und dann steht dieser Glaubenssatz irgendwie, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Und der ist dann so stark in ihr, dass sie in einer Szene spielt sie eigentlich gerade Eishockey. Und dann hat sie eine ihrer besten Freundinnen, die im gegnerischen Team gerade war, auf diesem Camp, ja, so weggerammt einfach. Und hat dann eine Zeitstrafe bekommen, muss auf die Bank. Und dann sitzt sie auf dieser Bank und hat diesen Glaubenssatz, mit dem sie auf einmal total alleine ist und das Gefühl hat, so ihre Welt entgleitet ihr total. Sie ist in einer kompletten Überforderung. Sie hat ihre Freundin verletzt. Sie hat keine anderen Freunde. Sie weiß gar nicht, was sie tut. Sie ist nicht mehr gut im Eishockey spielen und so, man bekommt mit, wie ihr das alles entgleitet. Und du siehst dann diese Figur, Riley, auf dieser Eishockeybank sitzen und sie fängt dann so an zu wippen und ist dann, man merkt dann, oh, da ist irgendwas nicht gut. Ja. Und wiederholt immer so dieses, ich bin nicht gut genug. Und dann gibt's eben diesen Switch, diesen Blick in ihre innere Schaltzentrale und da ist eben Anxiety, Überforderung oder auch Unsicherheit, Schalthebel sozusagen und dreht komplett durch. Und es ist quasi wie so ein innerer Wirbelsturm. Und das, was wir da gezeigt bekommen, diese Metapher oder dieses Bild dafür, ist einfach das Bild, wie innen drin eine Panikattacke aussieht oder eine Angstattacke. Ja, also wie Riley, so ein 13-jähriges Mädchen, da eine Panikattacke auf der Bank beim Eishockey hat. Und wir sehen quasi den Blick in ihre emotionale Schaltzentrale und stellen und sehen quasi oder kriegen Bilder dafür geliefert, wie das da aussehen könnte. Ja. Und selbst wenn Menschen noch nie eine Panikattacke hatten, dann haben sie da auf einmal Bilder dafür und können das, glaube ich, allein von dem, was man sieht, relativ gut, ja, nicht nachempfinden oder nachspüren, aber haben gute Bilder dafür, wie sich das anfühlen muss. Und
Ja, was da, ich da
das,
so.
Genau, warte, ganz kurz ein Satz noch. Und das, ja, da bin ich total eingehakt, weil ja, ich das total eine schöne Bebilderung fand und total realistisch auch dargestellt, was irgendwie passiert. Und eben dieser Umgang mit diesen Glaubenssätzen, was das eben alles auslösen kann, bis hin zu Panikattacken. Und da konnte ich sehr relaten dazu, weil das tatsächlich auch einer meiner negativen Glaubenssätze ist, so, ja, die ich ganz lange für mich angenommen hatte und ich auch schon Panikattacken hatte und die auch schon durchlebt habe. Und irgendwie so dieses Gefühl, wenn du denkst, irgendwie, ich sterbe jetzt. Also ich irgendwas passiert gerade in mir und ich kann es nicht greifen und ich kann es nicht kontrollieren und es passiert. Und ich, bei mir war es das Gefühl, dass ich dachte, ich sterbe jetzt. Ich sterbe jetzt so. Ich war davon überzeugt und auch ausgelöst durch eben so einen Glaubenssatz, den ich hatte, dass ich nicht gut genug bin. So, jetzt zu dir.
Wow, dann ist das ja an der Stelle wirklich sehr, sehr persönlich für dich geworden. Ja, krass. Voll. Also ja, mal wieder stark, wenn Filme so gut sind, dass sie Momente unseres Lebens aufgreifen, wo wir uns dann also so richtig drinne wiederfinden. Also ja, wow, echt stark. Ich wollte, mir fiel dazu so ein Mehrfaches. Also zum einen mache ich ja Schulsozialarbeit und ich arbeite ja genau auch mit Kindern, Schülern und Schülerinnen in diesem Alter. Und das ist so verrückt, ne, weil die ja manchmal Dinge tun und sich verstricken in irgendwelche, also ähnlich wie Riley auch, in irgendwelche Lügen und dann kommt die nächste Lüge und du als Erwachsener guckst die an und denkst, sag mal, merkst du nicht, dass das alles kompletter Humbug ist, was du mir gerade erzählst? Aber sie machen immer weiter, sie können gar nicht anders. Und dann unter Umständen, und sie reiten sich immer weiter in die Scheiße, verraten die einen Freunde, dann die nächsten Freunde und tun aber so, als seien sie verraten worden. Ne? Also so, und es ist, und in diesem Film ist das so wundervoll dargestellt, wie man sich das innerlich vorstellen kann, was da so passiert. Also, dass diese Anxiety wirbelt wie verrückt, um die Sache unter Kontrolle zu kriegen und dabei alle Energie absorbiert, sodass dieser Mensch dann irgendwann panikattackenmäßig einfach abschaltet. Und das sehe ich ja dann auch immer mal wieder bei Schüler und Schülerinnen. Und ich selber kenne jetzt keine Panikattacken, aber wobei mir der Film sehr hilft, weil ich natürlich auch Situationen kenne, wo ich, keine Ahnung, wütend geworden bin oder irgendeinen Quatsch gemacht habe und mir ist schon, während ich den Quatsch mache, irgendwie klar, das ist jetzt nicht so klug, so. Aber ich krieg's, also ich bin schon unterwegs quasi, ne? Es ist, und ich krieg das nicht mehr gestoppt. Und es ist ja so, wenn man so drüber redet und so reflektiert und sagt, ja, die menschlichen Gefühle und wir sind da alle auch ein Stück weit geprägt. Und dann denkt man ja, okay, man redet so drüber und man hat das, man kann das so in die Hand nehmen und sich angucken und sagen, ach ja, beim nächsten Mal mache ich es dann aber anders. Aber so funktioniert es halt nicht. Wir Menschen, also Freud hat das doch, glaube ich, gesagt, wir sind nicht Herr unserer selbst. Also, ne, unser Ich kann nicht einfach walten und schalten, wie es will, sondern das ist eben ein Gemisch aus ganz vielen Ichs, jetzt mal mit dem Film gesprochen, aus ganz verschiedenen Emotionen und Dingen. Also eine ganz komplizierte Angelegenheit. Und ich finde das so wohltuend, mir mal anzuschauen, dass es, ja, dass das irgendwie halt so ist. Also ne, weil man ärgert sich ja dann manchmal und das nächste Mal mache ich es anders und dann bist du in der nächsten Situation und du reagierst gerade wieder genau so und denkst hinterher wieder, sag mal, warum bin ich denn so? Und so leicht lässt sich das natürlich nicht klären, warum und so weiter. Der Film gibt da vereinfachte Antworten drauf, aber sie geben einem, finde ich, ein gutes Gefühl und auch ein barmherziges Gefühl mit solchen Situationen, weil man einfach irgendwie ein Modell dafür kriegt, wie kompliziert das alles ist. Und man kann nicht einfach nur sagen, ah ja gut, beim nächsten Mal bin ich freundlicher. Es funktioniert manchmal, aber manchmal auch nicht. Irgendjemand drückt den Knopf, den Triggerknopf oder man verstrickt sich in irgendwas und plötzlich übernimmt Anxiety das Ruder und keine Ahnung, alles läuft von selbst. Also das tut mir an dem Film sehr gut. Ich finde, der hilft mir, freundlicher mit mir selbst und mit meinen Schwächen und auch Umwegen die ich manchmal gehe. Emotional oder auch mit anderen Leuten ein bisschen gnädiger, freundlicher umzugehen, weil ich das nicht mehr nur verurteilen muss, so nach dem Motto, das war falsch. Sondern der Film zeigt ja auch immer, alle diese Gefühle wollen eigentlich was Gutes, ne?
Und was ich auch schön finde, das habe ich auch vorhin nochmal drüber nachgedacht, diese Gefühle sind nicht nur eindimensional. Also Joy ist nicht immer nur fröhlich und Trauer ist nicht immer nur traurig, sondern so, die wachsen an Komplexität. So Trauer hat dann die Momente, wo Trauer lächelt, oder Joy ist dann auch irgendwie tatsächlich in weiten Teilen des zweiten Films so sogar latent depressiv, weil sie eben das Gefühl hat, diese vielleicht auch kindliche Freude, die man irgendwie zeitweise hat, die gibt's in dem Sinne nicht nur. Und dass viele Erfahrungen, die man macht, eben sowohl etwas Schönes haben können, als auch was Trauriges. Oder dass eben so das menschliche Gefühlserleben komplexer ist. Und dass das aber auch komplexer sein darf. Dass ich auch in Situationen unsicher sein kann, aber die trotzdem danach mit Freude verbunden sind, weil ich da über mich hinausgewachsen bin, zum Beispiel. Oder dass Dinge eine schöne und eine traurige Seite haben können. Die Erinnerungen werden in dem Film immer in so Kügelchen dargestellt. Jede Erinnerung, die man macht, ist so eine Kugel, die dann quasi ins Unterbewusstsein kommt oder auch ins Bewusstsein, je nachdem, in die Lagerung der Erinnerung einfach so.
Ja.
Und am Anfang sind die Kugeln immer so meistens mit einer Farbe nur gefärbt. Also irgendwie ganz traurig oder ganz fröhlich oder da ist ganz viel Ekel oder ganz viel Angst. Und je erwachsener Riley wird und dann eben besonders im zweiten Teil, sieht man immer, dass die Kugeln mehrere Farben haben. Und das fand ich ganz passend zu dem, was du gesagt hast, diese Barmherzigkeit oder diese Freundlichkeit mit sich selbst auch anzunehmen, dass man Erinnerungen schafft oder Momente erlebt, wo nicht mehr nur irgendwie man eindimensional ein Gefühl erlebt oder eine Emotion erlebt, sondern dass man auf Erlebnisse unterschiedlich zurückblicken kann oder unterschiedlich auf sie blicken kann, eben mit einem fröhlichen Auge, manchmal mit einem Auge von Trauer oder mit Lustlosigkeit oder auch Unsicherheit, aber das ist eben das so ein okayer Umgang mit der Komplexität dessen, was wir erleben und wie wir das erleben.
Ja. Ich wollte noch einen Gedanken zu den Glaubenssätzen sagen. Dazu habe ich ja noch gar nichts gesagt, weil das fand ich auch super gut dargestellt. Das wird wie so ein kleines Bäumchen dargestellt, was so erwächst aus den Erinnerungen. Und nicht nur Erinnerungen, sondern auch aus Erfahrungen und Erinnerungen, sondern natürlich auch aus dem, keine Ahnung, was man lernt, wie man sozialisiert ist, ne? Also so das Gebilde. Und ich fand das auch schön, weil das irgendwie klar macht, ja, es ist nicht einfach so, du wächst in einer Familie auf und der Vater sagt das und das und damit denkst du auch, dass es so und so. Also ja, das spielt seine Rolle, aber das ist komplexer. Und das macht der Film insofern eben klar, dass er so die verschiedenen Erfahrungen wie so kleine Stränge, dieses Wurzelstränge dieses Bäumchens, was so die eigenen Überzeugungen, Glaubenssätze, Weltanschauungen darstellt, wie das daraus erwächst. Mhm. Und dann ist es so schön, weil dann kämpft die Anxiety quasi darum, dieses Bäumchen zu ersetzen, weil die Anxiety davon überzeugt ist, dass es viel zu positiv ist, was da sozusagen angelegt ist. Das schützt die Riley ja gar nicht wirklich und das hilft ihr gar nicht in den schwierigen Situationen und so, ne? Und dann gibt es dieses sich verändernde Bäumchen irgendwie. Und am Ende ist es natürlich irgendwie eine Summe aus all dem. Also das fand ich irgendwie auch schön dargestellt. Und ich meine, jeder von uns hat ja Überzeugungen. Mhm. Ist ja so. Und jeder denkt auch erstmal, glaube ich, dass die Art, wie man die Welt sieht, so sehen die alle. Keine Ahnung. Das, was ich für schmutzig halte oder für ordentlich, halten alle für schmutzig oder ordentlich. Als Beispiel. Ist aber gar nicht so. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansichten zu und Überzeugungen zu. Keine Ahnung, ob eine Lüge gut oder schlecht ist. Gibt es eine eine wilde Variation an unterschiedlichen Ansichten darüber bei Menschen. Und das sind eben oft nicht nur Ansichten, sondern so wie du das vorhin gesagt hast, ja, so Glaubensüberzeugungen, die dann unser Leben prägen und ein Stück weit steuern und an denen wir uns orientieren. Und die uns dann aber auch unter Umständen in Konflikt mit anderen bringen, weil man erstmal rausfinden muss, dass nicht jeder die Welt so sieht wie ich. So. Also das fand ich wirklich auch einen tollen Gedanken und auch einen tollen nächsten Schritt sozusagen in dieser Entwicklung von Riley, der Inneren.
Genau, und auch wie du gesagt hast, dass es quasi eben nicht das eine Gefühl ist, sondern eben auch, wie gesagt, nicht nur dieser eine Glaubenssatz. So, ja. dass wir feststellen, es gibt verschiedene Glaubenssätze, die irgendwie in uns sind, die wir mitgenommen haben von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, von dem sozialen Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind. Und dass da verschiedene da sein dürfen und auch da sein können. Und manchmal braucht man einige Glaubenssätze mehr als andere. Wir haben mal in der, kurzer Exkurs, wir haben mal in der im Vikariat, in der praktischen Ausbildung zur Pfarrerin so eine Aufstellung gemacht. Das ist so ähnlich, so das innere Team aufstellen. Ja. Das ist auch ganz spannend. So, wo man so guckt, okay, welche verschiedenen Figuren quasi habe ich eigentlich so in mir? Welche sind so angelegt? Was sind so Typen von mir, die irgendwie da sind? Nicht im Sinne von Gefühle, sondern so wirklich so Typen sozusagen. Ich weiß noch, bei mir war das, weiß ich nicht, also ich hatte bestimmt auch auf jeden Fall die Zweiflerin oder die Kritikerin, sozusagen die innere Kritikerin, aber ich hatte bestimmt auch sowas wie die Kreative oder die Optimistin oder sowas. Und dass man eben, je nachdem in welcher Situation man ist, oder die Sensible habe ich sicherlich auch gehabt, und dass man je nachdem in welcher Situation man ist, eben auch sich bewusst machen kann, sagen kann, okay, jetzt brauche ich zum Beispiel gerade so auch wie so eine Rotation. Jetzt brauche ich zum Beispiel die Sensible ganz, ganz vorne, ganz präsent, weil es eine Situation ist, in der Sensibilität gefordert wird. Oder jetzt brauche ich vielleicht auch die Kritikerin, weil ich irgendwie gerade mit irgendwas nicht zufrieden bin und ich erstmal rausfinden muss, was hier eigentlich los ist. Und das ist ja so ein bisschen auch auf Riley oder Inside Out eben so ein bisschen übertragbar, weil am Ende steht eben, dass es verschiedene Glaubenssätze gibt und die irgendwie alle nebeneinander da sein dürfen. Und manchmal ist es wichtig, irgendwie eine gute Freundin zu sein. Aber manchmal ist es vielleicht auch wichtig, sich zu sagen so, hey, ich muss gerade irgendwie auch auf mich aufpassen oder schauen, dass ich mich gut entwickeln kann. Und vielleicht muss ich dann auch neue Freunde finden. Und dass es unterschiedliche Glaubenssätze gibt, die alle da sein dürfen, aber die auch in unterschiedlicher Art und Weise so ihren Zeitpunkt haben, wann sie gut sind und gebraucht werden.
Ja. Und natürlich ist es so, glaube ich, also weil ich auch gerade sagte, dass man das gar nicht kontrollieren kann oder so, das stimmt so natürlich nicht. Also ich finde gerade so dieses sich bewusst werden, und dabei kann so ein Film einfach, finde ich, wunderbar helfen, weil er das so anschaulich macht. Wenn man sich ein bisschen, wie du es auch gerade geschildert hat, oh, jetzt in was für einer Situation bin ich? Oh ja, genau, in meinem inneren Team, jetzt komm, meinetwegen Zorn. Jetzt übernimm du mal, weil hier passiert gerade eine riesige Ungerechtigkeit. Wenn man ein Stück weit das steuern kann, und ich glaube, man kann das nicht hundertprozentig, aber ein Stück weit mehr Zugriff darauf hat, ich glaube, weil man sich bewusster gemacht hat, wer man ist und welches innere Team da ist und welche Gefühle so bei einem auch vorrangig da sind und so, dann hat man eine Chance, finde ich, bewusster mit Situationen umzugehen und nicht einfach nur reinzustolpern und der Zorn übernimmt und du schlägst alles in kleine Stücke, sondern du kannst diese Energie dann unter Umständen zielgerichteter einsetzen. Und wie gesagt, und ich sage das so ein bisschen vorsichtig, weil man soll nicht denken, dass das kontrollierbar ist. Das ist, glaube ich, echt eine Mär. Aber es ist zumindest, und ich finde dabei, also mir hilft dieser Film dabei, weil ich plötzlich Figuren vor Augen habe, die ich mit meinen Gefühlen in Verbindung bringe und die mir vorstellen kann und denke, ah ja, genau. Also es gibt mir ein kleines bisschen mehr Zugriff und lässt mich das ein bisschen mehr, also kontrollieren ist falsch, aber steuern. Also ein bisschen mehr Zugriff und nicht mich einfach nur überrennen lassen von solchen Momenten und Gefühlen oder so.
Meine, also ich bin auch viele Jahre in, nicht viele Jahre, also ein paar Jahre in psychotherapeutischer Behandlung gewesen und meine Therapeutin hat mir mal gesagt, so, es gibt quasi so die Triangel. Wir haben eine Triangel von Gefühlen, Gedanken und Handlungen. So, und wir können, wenn wir gut sind, und es geht nicht immer, wie du sagst, aber man kann sich bewusst machen, ah, okay, die Gefühle habe ich gerade. Und vielleicht auch das sind die Gedanken, die ich dazu habe. Und manchmal kann ich mich dazu entscheiden, entsprechend Handlungen einzunehmen oder etwas zu machen, was manchmal dem Gefühl widerspricht, was aber für mich zum Beispiel gut ist. Also ich bin ein totaler Höhenangstmensch. So ganz, ganz praktisches Beispiel. Ich bin Höhenangstmensch. Und ich habe aber regelmäßig Situationen, in denen ich mich meiner Höhenangst aussetze. Also sag, nee, ich habe gerade scheiß Angst und ich mache das jetzt trotzdem, weil ich genau weiß, dass ich mich ab und zu so neu justieren muss oder neu irgendwie so ein bisschen ausrichten muss und sagen muss, ja, okay, ich kann auch über diese Brücke gehen, ohne dass ich sterbe, so ungefähr. Also ganz, ganz praktisches Beispiel jetzt bei Höhenangst. Also
ja, super.
Ich kann Gefühle wahrnehmen, ich kann meine Angst wahrnehmen. Und auch meine Gedanken dazu, dass ich denke so, oh, gleich bricht die ganze Brücke zusammen oder oh, gleich verliere ich mein Gleichgewicht und fall runter oder was weiß ich und kann mich trotzdem bewusst dazu entscheiden, über die Brücke zu gehen, weil ich weiß so, das passiert nicht und ich habe gerade Gefühle und das ist okay, dass die da sind und ich entscheide mich trotzdem mit meiner Handlung, diese Brücke oder in diese Angst, mich mit dieser Angst zu konfrontieren und das trotzdem zu machen. Ein einfaches Beispiel, aber eben.
Genau.
Ja.
Und das Schöne ist, dass man, also mit neuen Erfahrungen, nicht immer sofort oder, aber zumindest glaube ich eben, um jetzt mit der Terminologie dieses Films zu sprechen, neue Glaubensüberzeugungen schaffen kann, ne, also erzeugen kann, die dann irgendwie sagen, also die dann irgendwann mal vielleicht tatsächlich die Höhenangst überwunden haben und man sagt, ach, ist gar nicht so schlimm. So.
Ja.
Also das ist das, finde ich, deswegen diese Triangel ist ein schönes Ding. Ich glaube, das, was dann sozusagen hilft, unser Inneres in eine hilfreichere oder gesündere Richtung zu bringen, wenn es sich verhakt hat, sind dann irgendwie anders gelagerte Erfahrungen. Und die sind halt manchmal tatsächlich, genau wie du sagst, leider genau in die Sache gehen, die uns gerade Angst macht.
Oder so. Ich hab mir noch was aufgeschrieben zu dem Film oder noch ein paar Gedanken. Ja. Wir haben ja eben schon über die Glaubenssätze gesprochen. Und bei Riley ist es ja, ich bin nicht gut genug. Und wir sind ja, bei uns geht's ja nicht nur um Serien, sondern auch um Gott und die Welt. Und ein Aspekt ist dann ja zum Beispiel auch, dass man sagen kann, okay, Religion oder Glaube, christlicher Glaube setzt diesen Glaubenssätzen auch mitunter etwas entgegen. Nämlich, dass ich zum Beispiel den Glaubenssatz zugesprochen bekomme, du bist gut genug, du bist gut, du bist ja wichtig, du bist wertvoll, du bist liebenswert. Und ja, dieser Aspekt der Selbstliebe oder auch, wie du vorhin gesagt hast, das Barmherzigsein mit sich selbst, ist ja ein ganz, ganz großer Aspekt oder ein ganz wichtiger Punkt der christlichen Religion. Dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt eben auch, du sollst dich auch selbst lieben, weil vielleicht auch als Konklusion nur, wenn ich mit mir selbst diesen Umgang haben kann und für mich annehmen kann, dass ich gut genug bin, ich überhaupt in der Möglichkeit dazu bin, Empathie oder Mitgefühl für mein Gegenüber richtig zu empfinden.
Ja, will ich nur kurz erwähnen oder, nee, nicht einwenden, weil ich bin völlig bei dir, aber zumindest irgendwie darauf hinweisen, dass ich mir vorstellen kann, dass es eine Menge HörerInnen gibt, die uns zuhören und denken, ja? Hä? Weil ich weiß, dass es bestimmte Prägungen im christlichen Glauben gibt und die sind auch ganz alt, ne? Also die kommen auch, die gab es schon im Mittelalter und sonst wo, die eher die Verwerflichkeit des Menschen in den Vordergrund stellen, ne? Die dann so gerne so Sätze zitieren wie Paulus, der sagt, ich nicht das, was ich will, tue ich, sondern das, was ich hasse. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Und wo du dann manche kirchliche Richtungen hast, die ein unglaublich düsteres Menschenbild haben. Mhm. Die sagen, der Mensch ist quasi komplett verdorben von der Sünde. Und deswegen muss er ja erlöst werden durch den Opfertod Jesu am Kreuz. Deswegen musste Jesus diesen diesen furchtbaren Tod sterben, weil unser Leben so furchtbar ist, dass es nur auf diese Art und Weise erlöst werden kann. Also ich finde das, ich habe ganz viele Probleme mit dieser Art von Kreuzesdeutung und mit dieser Art von Blick auf den Menschen.
Sühnentheologie quasi auch, so, ja, dass wir gesühnt werden müssen.
Ja, genau. Aber ich weiß, dass das nicht gerade unpopulär ist. Und ich weiß, ich habe selber ganz lang gebraucht, bis ich aus dem Gedanken rausgefunden habe, ich bin Drecksack. So, also mal salopp gesagt. Also bis ich sozusagen mir erlauben konnte, also aus christlicher theologischer Perspektive zu sagen, ja, es gibt Anteile in dir, die sind schwierig, überhaupt keine Frage. Oder auch der Satz, ich bin ein Sünder, den kann ich voll bejahen, sozusagen. Aber dieses, dass das Paulus in dieser Stelle, die ich gerade zitiert habe, so unglaublich stark macht, ist halt nur ein Strang der biblischen Perspektive auf den Menschen. Da gibt es auch Worte wie, du hast den Menschen wunderbar gemacht. Und die sozusagen betonen, dass wir schon im Mutterleib gewoben sind und wie viel Mühe sich Gott mit dem gegeben hat, wer wir so sind und so. Und wo du einfach merkst, okay, also es gibt verschiedene Perspektiven auf dieses Thema und die muss man auch miteinander zusammenbringen. Und ich will das nur deswegen erwähnen, weil ich das sozusagen lange Zeit mit dieser Thematik sehr zu kämpfen hatte, weil meine Überzeugung eben war, mein Glaubenssatz war, der Mensch ist abgrundtief schlecht. Mhm. Und dann ist natürlich alles, was du irgendjemanden an Gutem tun siehst, steht unter Verdacht. Ne? Bei dir selber und bei deinem Nächsten auch. Also weil der Mensch kann ja nichts Gutes tun, sagt Paulus hier ja. So, und
wie schlimm und, für dich auch quasi.
Ja, furchtbar.
Ja.
Ganz, ganz furchtbare Theologie, die nicht hilfreich ist, sage ich mal, an dieser Stelle. Also genau. Ich merke nur, die ist nicht so unverbreitet, gerade im eher konservativeren evangelikalen Bereich oder auch in Teilen der katholischen Kirche, ist das durchaus die Art, wie man auf sich selber guckt.
Ich finde es aber ganz schön, dass du das jetzt auch nochmal aufgemacht hast. Auch im Hinblick sozusagen auf das biblische Zeugnis oder die Geschichten aus der Bibel, die wir haben. Weil was ist die Bibel? Die Bibel sind ja auch Geschichten von Menschen, die irgendwie Geschichte mit Gott erlebt haben oder von ihren Geschichten mit Gott erzählt haben oder die aufgeschrieben haben, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und natürlich haben diese Menschen, die das aufgeschrieben haben oder diese Geschichten, die uns von Gott erzählen, die sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Und das, was man so, es gibt nicht die eine Geschichte, sondern man deutet und man schaut mit den eigenen Augen, mit der eigenen Perspektive auf das, was man liest, und es gibt in dem Sinne nicht die eine Lösung, wie du sagst, es ist nicht alles Paulus Menschenbild so, und das ist gut so, genau. Sondern wir haben die Psalmen, in denen von dem wunderbaren Mensch gesprochen wird, der fein bereitet wird, aber natürlich auch den Psalmbeter, der irgendwie an der eigenen Existenz manchmal verzweifelt. Wir haben Hiob, wir haben Kohelet, wir haben die Geschichten von Jakob oder von Mose oder von Josef. Wir haben das
wir
Neue
haben Jesus,
Testament.
Wir haben der Jesus, den Leuten ganz schön viel zutraut.
Voll, genau. Ich war gerade noch im AT und wäre dann ins NT rübergegangen.
Entschuldigung.
Genau, alles gut. Wir haben Jesus und die Geschichten mit Jesus und wie du sagst, der den Menschen ganz viel zutraut und ganz viel Zutrauen hat in das Gute im Menschen und auch darin, dass der Mensch sich entwickeln kann und dass,
total,
dass wir nicht bei dem bleiben müssen, was wir irgendwann mal gemacht haben. Wir sind nicht die Fehler, die wir gemacht haben, sondern das ist ein Teil von uns und das darf ein Teil von uns bleiben, weil wir daraus lernen und uns weiterentwickeln können, so.
Genau.
Und es darf beides da sein, komplett. Und ich glaube, dieses Erkenntnis über, ja, um jetzt mal bei dem Wort zu bleiben, vielleicht auch die eigene Sündhaftigkeit, wenn man das so sagen möchte, ist dann, glaube ich, hilfreich, wenn man sich klar macht, dass es okay ist, dass man nicht immer ein guter Mensch sein kann, so. Und dass man Fehler machen wird und dass es Momente und Phasen im Leben gibt, wo Beziehungen gestört sind, wenn man jetzt mal von dem Sündenbegriff davon ausgehend denkt, dass das etwas damit zu tun hat, dass wir vielleicht nicht bei uns sind oder dass unsere Beziehung zu Gott eben gerade irgendwie nicht gestört ist oder nicht präsent ist und wir vielleicht gerade nicht diesen liebenden Blick auf uns selbst haben können, den wir uns manchmal wünschen oder den Gott vielleicht auch auf uns hat. wenn das irgendwie gerade gestört ist oder wo wir nicht gut sind zu unseren Freunden, wo irgendwie dieses Gleichgewicht, was wir uns ja eigentlich oder was ich mir auf jeden Fall wünsche, wo dieses Gleichgewicht dann irgendwie auf einmal nicht mehr so vorhanden ist. Und ja, diese Phasen irgendwie aushalten zu können und nicht an sich selbst zu verzweifeln. Und für diese Phasen, glaube ich, hilft es total zu sagen so, hey, es gibt diese Teile in mir und das ist okay, weil ich weiß, dass es auch anders sein kann und dass es auch vielleicht anders wieder sein wird.
Und auch hier finde ich wieder diese beiden Filme sehr hilfreich, weil die einem eben, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, deutlich machen, dass selbst die abgründigen Dinge in einem in der Regel eigentlich was Gutes wollen. Also ich habe in meiner Ausbildung zum Konfliktberater gab es so einen Satz, der hat mich auch damals gerade, also ne, kann man vielleicht verstehen, wo ich gerade geschildert habe, wo ich herkomme. Der hat mich sehr geprägt, dieser Satz, der sagte, es gibt nichts, was Menschen ohne Grund tun. Und ohne Grund meint nicht, keine Ahnung, jemand raubt eine Bank aus, weil er böse ist, das ist der Grund, sondern einen positiven Grund. Also es gibt für alles, was Menschen tun, gibt es eigentlich positive Beweggründe. Oft geht man einen falschen Weg, schlägt die Bank auszurauben, ist nicht unbedingt der klügste Weg. Aber eigentlich geht es nicht darum, andere Geldanleger zu schädigen oder gar eine Angestellte mit der Pistole zu ängstigen, sondern es geht darum, dass man eine Not hat, wo man denkt, man begegnet, also ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber der man jetzt auf diese Weise begegnen will. Und so ist es bei ganz vielen dieser Dinge. Wenn man lügt, wenn man jemanden verletzt, in der Regel steckt dort etwas dahinter, also steckt dort eigentlich ein positives Ansinnen dahinter. Sei es für dich selber, dass du dich schützen willst, sei es für den anderen, den du belügst, dass du den schützen willst oder so. Und als ich das irgendwie, und das hat mir sehr geholfen und ich finde, das macht der Film, das bebildert der Film auch sehr schön. Dabei, das hat mir geholfen, leichter Ja zu sagen zu mir. Ich kann das nicht immer ganz durchschauen, warum ich was tue. Aber zumindest irgendwie nicht davon auszugehen, nee, sondern davon auszugehen, dass in der Regel was dahinter steckt, ist schon mal ganz gut, finde ich. Und wenn man dann jetzt den biblischen Zuspruch hört, ne, dieses 365 Mal fürchte dich nicht, also dieses wirklich für jeden Tag sagt Gott jetzt, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin da. Ne? Also, und du bist mir wichtig. Also ich bin nicht nur allgegenwärtig irgendwo und schwebe über Wolke XY, sondern also diese 365 Mal fürchte dich nicht in der Bibel oder 66 glaube ich sogar, die werden ja uns zugesprochen. Also die werden ja konkret gesprochen und nicht nur, keine Ahnung, so allgemein als dogmatischer Satz. Dieses, ja, Gott mag dich wirklich. Brauchst dich nicht zu fürchten. Und Gott mag dich auch mit den Schwierigkeiten, die du so mitbringst und die du hast. Und es gibt ja immer wieder auch, man bringt sich selber in schwierige Momente. Und aus denen darf man lernen. Und es ist, ne, ich musste mich irgendwann damit anfreunden, dass ich ein Zweifler bin. Was bin ich daran verzweifelt und habe gedacht, wie kriege ich das weg? Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich kriege das nicht weg. Und es ist auch ganz gut so. Weil da steckt auch eine große Gabe drinne. Und seitdem ich mich damit angefreundet habe, dass ich bin Zweifler. Ich bin mir nicht sicher, ob es Gott gibt, als meinetwegen. So. Und das integriere, seitdem, also mich damit, also mir erlaube, mich damit zu mögen, seitdem ist das Leben irgendwie schöner und leichter geworden.
Voll schön.
Ja, ne?
Ja.
Also nur auch um mal so ein persönliches Beispiel zum Thema Selbstannahme zu sagen, weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und ich finde, die Bibel gibt, der christliche Glaube, sagen wir es mal so, gibt da viel Ideen zu, das nicht, keine Ahnung, als so eine neumodische Sache abzutun, sondern es ist, ich glaube, tatsächlich im Glauben angelegt, dass das eine wichtige Sache ist, dass man sich mögen darf.
Darf. Ja.
Ja.
Ja, finde ich schön, so jetzt.
Ja. Ja.
Hast du noch irgendwelche so Lieblingsszenen oder irgendwelche Momente, die dir noch so irgendwie hängen geblieben sind in dem Film? Ich habe gerade noch an eine Szene gedacht, kann ich noch kurz erzählen, wo es auch wieder um die Überforderung ging. Und das finde ich einfach vom Bild her ganz, ganz süß gemacht. Da gibt's quasi in dieser Schaltzentrale irgendwie oben einen Raum. Und da sitzen ganz viele so kleine, wie Lemminge, sitzen die alle, irgendwie, keine Ahnung, 50 verschiedene an so einzelnen Schreibtischen. Und jeder projiziert quasi an die Wand oder auf einen von 50 Bildschirmen dann ein Bild von einem Worst-Case-Szenario. Also ein Bild davon, wie die Zukunft sein könnte. Und das ist aber von Anxiety quasi angelegt. Und deswegen sind das alles Worst-Case-Szenarien. Genau. Also für jede Möglichkeit, was passieren kann, ist irgendwas Schlimmes dabei oder irgendwas Überforderndes oder irgendwas Verunsicherndes. Und das fand ich auch irgendwie so süß gemacht, weil ich zum Beispiel auch ein Mensch bin, ich kann total schnell in allem Möglichen irgendwas Negatives sehen und ich mich manchmal ganz, ganz bewusst irgendwie reinholen muss, in meinen Kopf holen muss und sagen muss, ja, das, also man kann das alles sehen, was alles schlimm ist und was alles negativ ist. Aber das machen wir jetzt mal bewusst nicht. Also wir machen mal diese 50 Worst-Case-Szenarien, die da vielleicht von Anxiety in meinen Kopf projiziert werden, die machen wir jetzt mal aus. So.
Ja. Funktioniert das bei dir? Ich bin ja eher der Typ, der sagt, okay, ich schaue dir mir jetzt alle an, damit ich weiß irgendwie, okay, das Schlimmste ist, dass ich sterbe. So, weißt du so. Und dann, ja, und dann weiß ich es auch und dann ist auch gut, okay, das kann passieren. Fertig.
Ja.
Also
ja.
Ja,
also ich glaube, ich schaue mir die schon auch an, weil ich auch schon irgendwie so dazu veranlagt bin, das schon auch. Aber ich muss dann halt aufpassen, dass die eben, ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch so und ich muss dann aufpassen, dass ich dann nicht von den Gefühlen, die damit verknüpft werden, übermannt werde. Und deswegen bin ich halt so ein bisschen vorsichtiger mit, ich schaue mir die an und muss dann aber auch ganz bewusst sagen, okay, ich will mir nicht alle 50 angucken, sondern ich gucke mir mal 10 an. Und vielleicht lasse ich irgendwie so 2 im Hintergrund mitlaufen, so einfach, weil das die realistischsten sind. Und den Rest packen wir jetzt mal weg und versuchen uns jetzt mal irgendwie bewusst ein anderes Bild noch in den Kopf mit zu projizieren, was eben nicht von Überforderung und Unsicherheit oder Anxiety geprägt ist, sondern vielleicht irgendwie von einer Vorfreude auf eine Situation oder ja, von dem, was ich aus einer Situation auch lernen kann, so.
Ja, und die Erfahrung sagt ja eben auch interessanterweise doch oft, dass die Dinge gar nicht so schlimm werden, wie man befürchtet. Ne? Oder dass sie manchmal viel besser ausgehen, als man gedacht hat. So.
Ja, voll.
Klar, es gibt auch die Momente, wo Sachen schlimmer ausgehen, als man befürchtet. Gibt es auch, logisch. So ist das Leben. Aber ich finde, relativ häufig ist man doch, wenn man so zurückguckt, meine Güte, vor der Situation hatte ich so eine Angst gehabt und dann war das so ein schönes Gespräch und derjenige, vor dem ich Angst hatte, mich mit dem zu treffen, weil ich dem was sagen wollte, hat mir so viel Türen aufgemacht und es war so super. Also es gibt ja immer wieder solche Erfahrungen, die uns eigentlich belehren oder helfen können zu sagen, na, unsere Worst-Case-Szenarien haben halt, keine Ahnung, in 10% der Fälle recht.
Ja.
Aber nicht in 90, also
ja,
so. Und das alles so ein bisschen in Perspektive bringt. Und da fand ich auch, dass ein schönes, also diese Worst-Case-Szenario-Schaltzentrale, super in dem Film. Ja, ich fand, also die Panikattacken-Szene hast du ja schon genannt, ich fand irgendwie, mich hat angesprochen, weil ich das, wie gesagt, von mir selber natürlich gar nicht kenne, aber eben von meinen SchülerInnen, nee, natürlich kenne ich das auch von mir selber, also dieses sich in eine Situation bringen, wo du, ne, also sie mit ihren Freundinnen und den neuen Freundinnen, die sie gerne irgendwie beeindrucken möchte und dazu dann noch der Coach, den sie auch beeindrucken will, also so diese Gemengelage und wie sie sich so Schritt um Schritt und du guckst zu und denkst, oh Mädchen, sag das nicht oder tu es nicht und im Hintergrund siehst du Anxiety, die Knöpfe drücken, panisch alles Mögliche zusammenschieben und so und irgendwie, ja, dieses, warum bringen Menschen sich in bekloppte Situationen? Warum bringe ich mich manchmal in Situationen oder meine SchülerInnen, ne, die gerade mitten in der Pubertät stecken? Also so das, das fand ich sehr, sehr realistisch. Und wiederum auch so ein offenes Herz dafür machend. Also so, ne, so, stimmt schon. Wenn dann mal wieder irgendwie so ein Schüler oder Schülerin vor mir steckt und ich will den ausschimpfen, ich hoffe, ich denke dann daran, dass ich irgendwie denke, ach Jay, es ist gerade die Situation und deine Schimpferei bringt demjenigen wahrscheinlich gerade nichts. Sag ihm mal was Freundliches, weil vielleicht hilft das, diesen Lockdown irgendwie
aufzubrechen.
Aufzubrechen, wollte ich sagen, aber es ist so ein hartes Wort. Aufzutauen. So.
Ich war jetzt bei Aufbrechen, weil ich dachte, so dieses in sich sein aufzubrechen, so, weil man ist dann ja meistens irgendwie dann auch so ganz mit sich selbst verstrickt. Also man fängt dann ja schon an, sich zu verurteilen und zu sagen, was machst du jetzt hier wieder für eine Scheiße und so. Und
aber nach außen niemandem zeigen, ne?
Genau, nach außen niemandem zeigen. Lassen. So, ja, nee, wieso? Ist doch alles in Ordnung, so ungefähr.
Genau.
Und innerlich weiß man, dass alles überhaupt gar nicht in Ordnung ist. Eigentlich alles gerade eher scheiße. Und ja, wie du sagst, auch in so Situationen kommen, wo man dann irgendwas macht und sich im Nachhinein denkt, nee, es war auch einfach nicht klug. War jetzt wieder so eine Nummer. Und da bist du ja auch dann einfach so meistens einfach auch nicht freundlich mit dir selbst. Und deswegen sage ich aufbrechen, weil manchmal hilft es dann, wenn jemand von außen sagt so, hey, I see you und ist okay. So.
Ja, genau. Ja, stimmt. Schön. Jo.
Ja.
Das wäre doch, oder?
Ja.
Doch, ich finde, wir haben den Film gut zusammengefasst.
Hast du, an wem würdest du den Film empfehlen?
Dem Manuel, unbedingt, weil der hat sich jetzt darum gedrückt und dass der mal mit seinen verborgenen Gefühlen und Glaubensüberzeugungen in Kontakt kommt, das halte ich für wirklich wichtig. Also, lieber Manuel, ich spreche dir jetzt zu, du solltest nicht drumherum kommen, diesen Film zu sehen. Du brauchst den. Ha, ha, ha.
Punkt.
Also, das war natürlich ein kleiner Scherz. Nur für die, die meinen Humor nicht kennen. Manuel kennt ihn, deswegen kann er damit umgehen, glaube ich. Nee, aber wem empfehle ich denn? Also jedem.
Ja.
So blöd es ist, jedem. Also ich meine, Leute, die in irgendwelchen therapeutischen Settings sitzen, sowieso.
Aber die oder haben Leute, vermutlich eh schon alle geschaut.
Genau, oder Leute, auch die in Therapie gehen irgendwo, auch denen ist es, glaube ich, wie gesagt, nicht die Wirklichkeit, aber ein schönes Modell, sich Sachen zu veranschaulichen. Aber ich würde ihm jeden empfehlen, glaube ich.
Voll.
Hast du noch bestimmte Gruppen?
Nee, aber ja, jetzt wo du es gesagt hast, auch die Leute, die irgendwie vielleicht auch gerade so am Struggeln mit sich selbst sind und das Gefühl haben, sie müssen mal einen Film gucken, der irgendwie so balsam ist für die Seele, wo man so da rausgeht und sich denkt, ja, ist okay, ich bin okay und das ist okay, dass bestimmte Dinge bei mir gerade so sind oder dass ich bestimmte Überzeugungen habe und oder dass vielleicht gerade Anxiety hart am Schaffeln ist, am Steuerbord.
Genau.
Ist auch okay. Also wenn man so das Gefühl hat, so ey, ich bin gerade vielleicht am Struggeln und brauche mal irgendwas, was so Balsam für meine Seele ist. Und natürlich irgendwie, wenn man Bock auf Animationsfilme hat, die irgendwie sweet und süß gemacht sind, dann go for it.
Und auch wieder fantastisch animiert. Also ich meine, das kann Pixar, ja. Also.
Genau, und es gibt so ein paar Überraschungsszenen, fand ich dann auch spannend, wo wir jetzt gerade nochmal bei Animation sind, noch ganz kurzen Spoiler, wo dann so von der Dreidimensionalität in so eine Zweidimensionalität gewechselt wird. Auch irgendwie ganz cool gemacht, wenn es dann darum geht, dass irgendwelche Kindheitsfiguren auftreten, die aber nur zweidimensional sind, die dann irgendwie auf einmal, da wird der Film dann irgendwie so zweidimensional auf einmal. Also auch irgendwie ganz, ganz sweete Ideen, die einfach umgesetzt werden noch.
Total schön.
Trotz der Thematik, genau.
Ja, und so ein unglaublich pathetischer Game-Held, so Computer-Game-Held, der dann so immer so ganz pathetische Reden schwingt und so. Das ist einfach fantastisch.
Ja.
Was ich ja sagen muss, was ich ein wenig vermisst habe, was natürlich logisch war, dass der nicht wieder auftauchen kann, ist Bing Bong aus dem ersten Film, der unsichtbare oder der eingebildete Freund von Riley. Also den hat man ja im ersten Teil dann verabschiedet und auch gut, aber ich mochte diesen Charakter einfach so sehr und ich hatte so gehofft, dass der irgendwie aus einer hinteren Ecke von Riley nochmal auftaucht, aber okay, sie ist 13, dann kann man auch damit leben, dass er tatsächlich nicht mehr da ist.
Gone for good.
Gone for Good, genau. Ja, das ist gut ausgedrückt.
Genau. Ja, schön. Jay, haben wir doch jetzt hier so eine schöne Stunde runtergerockt quasi.
Genau. Und, sehr schön. Ja, wir könnten an der Stelle mal das Podcast-Festival erwähnen, oder?
Ja.
Ich meine, immerhin, die Folge kommt jetzt ja im Oktober raus und das ist ja dann schon im November. Also es ist ja schon.
Genau, bald. Das ist im November und zwar, also jetzt muss ich gucken, dass ich das Datum richtig habe. Ich gucke nochmal schnell nach. Wir sind beim Swiss Podcast Festival. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt. Im November live für alle, die in Zürich und Umgebung am Start sind. Und zwar am 9. November, das ist ein Samstag, Abend oder späten Nachmittag um 17 Uhr. Und zwar findet das statt im Frame Kino in Zürich. Und wir haben eine Live-Aufnahme von Popcorn Culture. Dann auf jeden Fall auch zu dritt und genau, machen da eine Live-Aufnahme im Zuge des Podcast-Festival. Samstag, 9. November im Frame Kino in Zürich. Das Ganze ist kostenlos. Also ihr könnt einfach, wenn ihr aus Zürich oder Umgebung kommt, vorbeikommen und wir sind bestimmt auch noch danach ein bisschen da, falls ihr danach noch quatschen wollt.
Auf jeden Fall. Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall tierisch, wenn ihr vorbeikommt und mit uns diese schöne Gelegenheit bei einem Live-Festival dann hoffentlich endlich mal einen Live-Podcast, den wir dann auch veröffentlichen können, aufzunehmen.
Ja, genau.
Um nochmal in die alte Wunde zu bohren.
Genau, nein. Ja, genau, so.
Alright.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch, ob dann wieder im Podcast oder vielleicht dann ja sogar live im November und verbleiben mit ganz, ganz lieben Grüßen von Alles steht Kopf und Inside Out und hoffen, ihr habt's gut.
Genau. Tschüss.
Tschüss. RevLab.